Das Deutsche Studentenwerk hat zusammen mit dem Deutschen Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung eine neue Sozialerhebung herausgebracht. An dieser Sozialerhebung haben mehr als 60.000 Studierende von fast 250 Hochschulen teilgenommen. Rausgekommen ist zum Beispiel, dass wir Studierenden im Schnitt etwas mehr als 900 Euro im Monat verdienen oder zur Verfügung haben. Und davon geht der größte Teil für Wohnkosten drauf. Auch steht drin, wo im Schnitt wie viel für eine Wohnung gezahlt wird. Meine Kollegin Lena Bauer hat heute Morgen mit Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk gesprochen und ihn erstmal gefragt, warum es diese Sozialerhebung überhaupt gibt.
Es ist ein Sozialreport, er zeigt das Sozialprofil der Studierenden in Deutschland. Wir haben derzeit ungefähr 2,8 Millionen. Diese Befragung gibt es seit 1951 und die hat schlicht und einfach das Ziel, die wirtschaftliche und soziale Lage der Studierenden zu zeigen, in regelmäßigen Abständen. Jetzt dauerte es 4 Jahre, bis wieder so eine Studie vorliegt. Und wenn Sie sagen, warum überhaupt, dann können wir nur sagen, weil wir nur mit belastbaren, repräsentativen, empirisch sauberen Zahlen gegenüber der Politik uns für die sozialen Interessen der Studierenden einsetzen können. Dazu brauchen wir eine Datengrundlage, das ist die Sozialerhebung, inzwischen die 21. Da können wir der Politik zeigen, Achtung, da und da müsst ihr was tun. Wir haben derzeit in vielen Hochschulstädten explodierende Mieten für Studierende. Es wird immer schwieriger für sie, irgendwo noch bezahlbaren Wohnraum zu finden. Und da können wir der Politik wunderbar zeigen, Leute, da müsst ihr handeln, ihr müsst mehr preiswerten Wohnraum schaffen. Ein anderes Beispiel ist BAföG. Wir haben derzeit einen BAföG-Höchstsatz von 735 Euro für Studis, die nicht mehr zu Hause wohnen. Die durchschnittlichen Einnahmen liegen aber über dem Bundesdurchschnitt bei 918. Und da kann man natürlich der Politik sagen, hallo Leute, da müsst ihr nachbessern.
Jetzt haben Sie ja schon über das BAföG und über die Wohnsituation gesprochen, die jetzt hier in Düsseldorf, finde ich, auch preistechnisch nicht so optimal ist. Ja, auch schon genannt. Was ist denn in der Erhebung dann noch besonders aufgefallen, außer diesen zwei Punkten?
Also wir haben 15 Kapitel da drin. Man könnte jetzt zu vielem was sagen. Ich sag mal so, 2, 3 Befunde, die uns schon auch überrascht haben. Der erste ist, die Studierenden jobben noch mehr als vor 4 Jahren, als wir zuletzt so eine Befragung durchgeführt haben. Inzwischen sind es 68%. Zu den wichtigsten Motiven, warum sie jobben, gehört auch, ich will mir was leisten können, das muss man ganz klar sagen. Aber die Hälfte der Jobbenden sagt, auch ohne den Nebenjob könnte ich mich gar nicht finanzieren. Und das ist gerade etwas, was man auch in die Hochschulpolitik hinein immer wieder spiegeln muss. Das tun wir. Wir sagen, die Studienfinanzierung ist eine klassische Mischfinanzierung. Das Wichtigste ist der Elternunterhalt. 89% werden von ihren Eltern unterstützt. Dann kommt schon das Jobben. Da staunen dann oft viele Professorinnen und Professoren, wie die jobben. Ja, ja, das tun sie und das müssen sie. Und dann kommt das BAföG. Und es gab ja große Debatten um Studienkredite, Stipendien. Die spielen im System der Studienfinanzierung eine ganz, ganz untergeordnete Rolle mit 4 oder 5%. Da kann man viele Dinge zurechtrücken. Ein zweiter Befund, der uns schon auch überrascht hat, ist, dass der Anteil der Studierenden mit einer, so heißt jetzt der Begriff, mit einer studienerschwerenden Beeinträchtigung, sprich mit einer Behinderung oder chronischen Krankheit, dass der von 7 auf 11% hoch ist. Und wiederum ein großer Anteil dieser Studierenden leidet an einer psychischen Erkrankung. Das ist etwas, was im deutschen Hochschulsystem noch immer stark tabuisiert wird oder gar nicht richtig auf dem Tablett liegt. Dafür werden wir uns einsetzen, dass auch für diese Studierenden mehr Nachteilsausgleiche geschaffen werden, dass sie sich auch trauen, zu ihren Beeinträchtigungen zu stehen und da eben nicht stigmatisiert werden.
Bei mir persönlich ist es auch so, dass ich nebenher immer gearbeitet habe, neben meinem Studium. Jetzt schon seit einer Weile studiere ich ja auch. Was zeigt denn diese Erhebung im Punkto ja, Armut der Studierenden?
Naja, man muss vorsichtig sein. Man kann nicht sagen, alle Studierenden sind arm. Mhm. Was man zeigen kann, ist, dass eben die Einnahmen bei den Studierenden ganz schön auseinanderdriften. Wir haben ungefähr 30%, die müssen mit weniger als 700 Euro im Monat auskommen. Das ist schon verdammt knapp. Auf der anderen Seite, am anderen Ende des Spektrums haben wir aber auch einen wachsenden Anteil von Studierenden, die haben mehr als 1.300 zur Verfügung. Die sind alles andere als arm. Uns geht es natürlich vor allem natürlich um diesen großen Teil der Studierenden, die viel weniger haben. Es gibt bestimmt in dieser Gruppe der Studierenden sowas wie eine relativ verdeckte Armut. Heute gibt es so einen etwas erweiterten Armutsbegriff, wo es auch um Teilhabe geht. Also arm ist jemand in Deutschland nicht nur, wenn er unter einer gewissen Einkommensgrenze liegt, da liegen viele Studis drunter, aber auch, wenn er am gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Leben kaum mehr teilhaben kann. Und das ist wiederum bei den Studierenden ganz anders. Die haben reiche, zahlreiche Partizipationsmöglichkeiten. Und man muss eben auch immer wieder auch in die Hochschulpolitik hinein, die ja gerne Studienordnungen erlässt, Studiengänge konzipiert, ohne auch nur eine Sekunde an die soziale und wirtschaftliche Realität der Studierenden denken. Da muss man immer wieder hineinfunken und das zeigt unsere Studie eben auch sehr schön. Es gibt nicht den einen Durchschnittsstudenten, sondern die Gruppe der Studierenden ist heterogen und so pluralistisch wie unsere Gesellschaft. Aber das ist noch längst nicht so in allen Studienordnungen und in der Hochschulpolitik auch noch nicht wirklich angekommen.
Jetzt haben Sie gerade schon über Hochschulpolitik gesprochen. Wie sieht es denn überhaupt mit politischen Konsequenzen aus? Also kann das welche haben und wenn ja, welche oder mit welchen rechnen Sie jetzt?
Naja, man darf in so einer Studie jetzt nicht die Erwartung stellen, morgen wird alles besser und die Politik rennt jetzt los und reagiert. Aber nehmen Sie mal das Beispiel BAföG. Da gab es jetzt von 2010 bis 2016 keinerlei Anpassung, sprich Erhöhung. Und jetzt haben wir mit der Studie, können wir also wirklich sauber und unabweisbar, da kommt jetzt kein Politiker mehr dran vorbei, nachweisen, dass es eine Schere gibt zwischen den BAföG-Sätzen und den Einnahmen der Studierenden, dass das BAföG schlicht nicht reicht. Das wird eine künftige Bundesregierung nicht mehr ignorieren können. Sie dürfen nicht vergessen, im Moment laufen in der Wissenschaftspolitik für Wissenschaft und Forschung unglaublich viele absolut sinnvolle, wunderbare Bund-Länder-Programme. Jetzt gestern gerade wurde innovative Hochschule verkündet, auch ein ordentlich dotiertes Programm. Dann gibt es die Hochschulpakte, wo die Studienplätze geschaffen werden, die Exzellenzstrategie für Spitzenforschung an den Unis. Es gibt Programme für mehr Professuren und. Und wenn Sie die Studienplätze mal abrechnen, gibt es aber kein Programm, von dem die Studierenden wirklich direkt und unmittelbar profitieren. Und da sagen wir, halten wir der Politik eben den Spiegel hin und sagen, Leute, ihr müsst preiswerten Wohnraum schaffen, ihr müsst um die Studienplätze herum eine soziale Infrastruktur schaffen, vor allem bei den Studentenwerken, für die wir sprechen und deren Auftrag es ist, sich für die Studis einzusetzen, da müsst ihr was tun. Und ich glaube an die Einsicht und die Langzeitwirkung dieser Studie.
Das hat Stefan Grob vom Deutschen Studentenwerk in einem Interview zur neuen Sozialerhebung des Studentenwerks erklärt. Meine Kollegin Lena Bauer hat heute Morgen mit ihm gesprochen.